ARD Sounds.
I am sure that this, my coronation, is not the symbol of a power and a splendor that are gone, but a declaration of our hopes for the future, and for the years I may, by God's grace and mercy, be given to reign and serve you as your queen.
Sie kennt vermutlich jeder. Queen Elizabeth II., die Königin von England, eine der berühmtesten Persönlichkeiten in der Geschichte des 20. und frühen 21. Jahrhunderts. Oder es lebe der Superlativ, die berühmteste Person in der Geschichte. Das jedenfalls sagt der englische Schriftsteller und Publizist Craig Brown. Er hat der Queen aus Anlass ihres 100. Geburtstages am 21. April ein hinreißendes Buch gewidmet. Q. Und weiter das unglaubliche Leben der Queen.
Die Queen wandte sich an Paul. Spielen Sie schon lange zusammen?
Yeah, we've been together now for 40 years.
Seit 40 Jahren schon, sagte Paul und zitierte dabei den alten Music-Hall-Schlager My Old Dutch.
And it don't seem a day too much,
setzten Ringo und Paul die Zeile im Chor fort. Uns scheint's kein Tag zu viel. Die Queen wirkte perplex. Offenbar verstand sie die Anspielung nicht. Sie haben die Gruppe ins Leben gerufen, nicht? Fragte sie Ringo.
Das Leben der Queen, ihr Wesen, ihre Leidenschaft für Rennpferde und chaotische Corgis, Begegnungen mit vielen Untertanen, darunter den Beatles, Familienbande, Familienzwist und so viel mehr. Und erzählt mit wunderbarer Leichtigkeit und stets mit einem Augenzwinkern. Der Literaturpodcast Buchgefühl in ARD Sounds mit Nils Beindker und vor allem mit Craig Brown.
Well, the thing is about the Queen, and partly because she lived so long, and that's why the book is maybe too long.
Auch wegen ihrer langen Lebenszeit schreibe ich über die Queen. Vielleicht ist das Buch deshalb etwas lang. Sie ist unendlich interessant. So viele Dinge, all der Zirkus um sie herum. In England war sie auf jeder Briefmarke. Sie war fast jeden Tag im Fernsehen, in jeder Zeitung. Wir waren uns ihrer stets bewusst.
27 Jahre alt war Prinzessin Elizabeth, als sie am 2. Juni 1953 zur Königin gekrönt wurde. Fast 70 Jahre lang regierte sie das Vereinigte Königreich und die Länder des Commonwealth und war allgegenwärtig. Craig Brown, Schriftsteller, Publizist und Satiriker, widmet ihr ein großes Buch, Biografie und ebenso Versuch einer ungewöhnlichen Annäherung. Zuvor hatte er ein tolles Buch über die Beatles geschrieben, die Geschichte dieser Band aus ganz vielen Perspektiven, darunter von wenig bekannten Weggefährten, ein Lieblingsbuch von mir. Begeistert davon war ich neugierig, wie er nun das Leben der Queen erzählen würde. Bei unserem Gespräch von Computer zu Computer, Craig Brown mit einem Kaffee, wollte ich zunächst wissen, was macht Elizabeth II. Für ihn so besonders?
Well, on a very basic level, I think she was the most famous, the person in history who's been the most famous for the longest.
Sie war ganz grundlegend die berühmteste Person in der Geschichte. Und sie war so lange berühmt wie sonst niemand. Das begann schon bei ihrer Geburt. Das war eine riesige Schlagzeile, überall auf der Welt. Und dann wurde sie 96. Alle anderen berühmten Menschen waren das nur eine Zeit lang. Nehmen Sie die Beatles. Das ging bei ihnen mit 17 Jahren los. Mit 30 war es dann vorbei. Aber die Queen war sehr, sehr lange berühmt. Als sie 4 Jahre alt war, erschien ihre erste Biografie. Und seitdem jedes Jahr eine weitere, mindestens. Das macht sie auch interessant. Und auch das, sie wurde in einem der größten Imperialreiche der Welt geboren. Im Lauf ihrer Regentschaft wurde das immer kleiner. Und dann der ganze Star-Kult. Das begann mit ihrer Geburt, entwickelte sich immer weiter. Ab den 70er Jahren dann ganz rapide. Und wie sie als Privatperson damit umging. Wie war das, eine Privatperson zu sein und zugleich der berühmteste Mensch der Welt. Es gibt vieles bei ihr, was einmalig ist. Ganz wichtig, sie war eine durchschnittliche, ganz normale Person. Genau das macht sie interessant. Wie kann man normal sein in so einer Position?
Das Leben der Queen ist auch Teil ihrer eigenen Familiengeschichte. Sie erinnern an das Fotoalbum ihrer Großmutter mit einem Foto von ihr und der Queen. Sie trafen sich in Manchester bei einem Besuch von Elizabeth. Vermutlich gibt es in Großbritannien ganz viele solcher Geschichten. Was führte von dort zu Ihrer Biografie? Warum wollten Sie das Leben der Queen, ihr Wesen, ihre Zeit noch einmal erkunden?
Well, I was interested because I'd done the Beatles before. I wanted another kind of universal subject.
Ich hatte zuvor ein Buch über die Beatles geschrieben. Ich wollte gerne ein weiteres universelles Thema, jemanden, über den fast jeder auf der Welt etwas wusste. Man kann diese Person dann von außen untersuchen. Mein Buch hat im Englischen den Untertitel »Eine Reise um die Queen«. Und genau das ist es auch. Die Queen ist eine Art Insel und man blickt vom Meer auf sie. Es geht also nicht um sie als private Persönlichkeit. Das ist eine Fiktion von Biografien, dass man direkt in den Kopf eines Menschen hineinschlüpfen könnte. Das Buch betrachtet sie von außen, durch all die Menschen, die sie kannten. Und da gibt es noch etwas Besonderes. Nach dem Tod der Queen hielt der ehemalige Premierminister David Cameron eine Rede im Parlament. Er sagte dabei, nach seiner Schätzung habe sie im Lauf ihres Lebens 4 Millionen Menschen getroffen, um mit ihnen zu sprechen. Also nicht nur, um ihnen zuzulächeln, nein, um mit ihnen zu sprechen. Das ist eine unglaubliche Zahl. Niemand sonst in der Geschichte hat sich mit so vielen Menschen unterhalten. Selbst ein Portier in einem Nobelhotel würde das nicht schaffen. Ich mag es, aus allen möglichen Perspektiven auf die Queen zu schauen. Aus den Blickwinkeln der Menschen, die sie getroffen hat. Auch von so furchtbaren Figuren wie Ceausescu oder Mugabe.
Oder Idi Amin.
Idi Amin, yes. You know, she'd have to have them to stay. And how she dealt with that. But down to, you know, the...
Genau, sie musste sie empfangen. Und wie ist sie damit umgegangen? Man kann aber auch ganz normale Menschen in den Blick nehmen, wie meine Großmutter, mit der ich mein Buch beginne. Ich habe dieses Foto von ihr, das sie zeigt, als sie die Queen trifft. Die Queen war damals, glaube ich, noch Prinzessin. Was hat meine Großmutter da gemacht? Und dann der Gedanke, dass ich mehr über die Königin und ihre Familie weiß, als über meine eigene. Das ist bis heute so. Und das ist auch etwas Besonderes. Und einer der Vorteile einer Royal Family. Sie ermöglicht uns eine Verbindung mit der Geschichte. Man weiß zum Beispiel so viel über den Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater der Queen. Im Fall der eigenen Familie dagegen nicht. Auf eigenartige Weise werden wir mit der Vergangenheit verbunden.
Verbinden wir uns hier mit der Vergangenheit und einem wichtigen Tag im Leben der Queen. Am 2. Juni 1953 wurde Prinzessin Elizabeth, Herzogin von Edinburgh, zur englischen Königin gekrönt. Ein Ereignis, das auch dank der Medien in vielen Ländern der Welt verfolgt wurde. Und eine streng ritualisierte Zeremonie. Craig Brown beschreibt sie ausführlich. Ein kleiner Auszug aus dem Kapitel in der Lesung mit dem Schauspieler Oliver Stokowski, Ensemblemitglied am Münchner Residenztheater.
Während der Chor Georg Friedrich Händels Krönungshymne Zadok the Priest singt und die Queen in Richtung Altar und Thron schreitet, wird ihrer Ehrendame Lady Anne Coke schwindelig. Zuerst versucht sie, das schwummrige Gefühl zu ignorieren, aber dann verschwimmt ihr alles vor Augen. Sie kramt noch in ihrem Handschuh und öffnet das Riechsalzfläschchen, das sie dort bereithält, aber auch das scheint nicht zu helfen. Hektisch wackelt sie mit den Zehen und denkt in einem fort, ich darf nicht ohnmächtig werden. Ich kann doch nicht vor den Augen des ganzen Empire einfach umkippen. Die Queen legt ihre purpurrote Robe ab, ihr Diadem und die Collane, die Halskette des Hosenbandordens. Sie trägt jetzt nur noch ein schlichtes weißes Kleid. Vier Ritter des Hosenbandordens heben einen Baldachin über ihren Kopf. Man überreicht ihr die Krönungsinsignien. Sporen aus gediegenem Gold. Das Sword of Offering, eines von mehreren verfügbaren Reichsschwertern, und den Reichsapfel. Schließlich wird der Queen am rechten Ringfinger der goldene Krönungsring angesteckt. Der Dekan von Westminster tritt mit der Ampulla heran. Er führt den Löffel in das Gefäß ein und schöpft etwas von dem enthaltenen Salböl. Dann hält er inne, während der Erzbischof von Canterbury seinen Daumen in das Öl taucht, um die Salbung der Queen vorzunehmen. Der vierjährige Prinz Charles sitzt ganz in weiß gekleidet zwischen seiner Großmutter Queen Mom und seiner Tante Prinzessin Margaret. Ihn stört, dass der Palastfriseur seine Haare zu kurz geschnitten hat, und als wäre das nicht schon schlimm genug, hat er ihm den ekelhaftesten Kleister auf den Kopf geschmiert, den man sich vorstellen kann. So die spätere Erinnerung des Prinzen. Dies ist der Moment der Salbung, der Heiligung, raunt Richard Dimbleby in seiner Kommentatorenloge, als der Baldachin über den Kopf der Königin gehoben wird. Ein Moment, der so alt ist, dass die Historie kaum tief genug hinabsteigen kann, um seinen Ursprung zu erreichen. Der Erzbischof nimmt die mit 440 Edelsteinen und Halbedelsteinen geschmückte Edwardskrone. Eigens für den heutigen Tag hat man noch einen kleinen goldenen Stern als Markierung hinzugefügt, damit der Erzbischof weiß, welche Seite nach vorn zeigen soll, wenn er der Queen die Krone aufs Haupt setzt. Die Edwardskrone ist 30,5 cm hoch und wiegt rund 2,2 Kilogramm. Als der Erzbischof sie vorsichtig auf den königlichen Kopf hinabsenkt, setzen alle Anwesenden, die Anrecht auf eine Rangkrone haben, diese ebenfalls auf und die versammelte, 8000 Köpfe starke Gemeinde ruft laut im Chor: »God save the Queen!« Paul McCartney hat die Zeremonie im Schneidersitz verfolgt, auf dem Wohnzimmerboden seines Liverpooler Elternhauses. Die McCartneys haben als erste Familie in ihrer Straße einen Fernseher. Wie viele andere Briten hatten auch Jim und Mary McCartney die Krönung im Sinn, als sie den Mietvertrag für ein solches Gerät unterschrieben. In ganz Großbritannien gibt es 2,7 Millionen Fernsehgeräte, aber geschätzt 20,4 Millionen Zuschauer bei der Krönung. Die Wohnzimmer im ganzen Land müssen also außergewöhnlich dicht besetzt gewesen sein. Jim und Mary McCartney sind freundliche Leute und in der Nachbarschaft allseits beliebt. Auch heute haben sie die Nachbarn eingeladen, um gemeinsam zu verfolgen, was auf der nach heutigen Maßstäben winzigen Mattscheibe vor sich geht. Alle haben sich zu diesem Anlass schick gemacht, auch Paul und Mike.
Die Krönung der Queen, ein globales Medienereignis, von unzähligen Menschen verfolgt, darunter eben auch von Familie McCartney in Liverpool. Eine Passage aus Q, das unglaubliche Leben der Queen, in der Übersetzung von Tobias Gabel bei CH Beck erschienen. Hier gelesen von Oliver Stokowski. Nach einem besonderen Buch über die Beatles hat Craig Brown ein besonderes Buch über die Queen geschrieben. Er zeigt auch das. Die Welt der Königin war eine Welt voller Rituale. Und er schildert sie so anschaulich, dass man dabei zur Adelsexpertin oder zum Adelsexperten werden kann und zum Beispiel weiß, wann welcher Knicks der richtige ist und was es mit dem Royal Maundry auf sich hat. Worin besteht der Reiz, über die vielen, bisweilen auch sehr fremden Rituale zu erzählen?
Well, I think the royal family at the moment, I mean, in a way throughout the Queen's reign, there was more and more democratization.
Während der langen Regentschaft der Queen hat die königliche Familie eine wachsende Demokratisierung erlebt. Da entstand dieser Druck, dass sie sich auch immer mehr wie ganz gewöhnliche Menschen zeigen. Daher gab es in den 60er Jahren die erste Fernsehdokumentation über sie, eine Art Fly-on-the-Wall-Film, wie wir sagen, mit Picknicks und solchen Szenen. Nach der Ausstrahlung dachten alle im Palast: Gott, wir sind zu weit gegangen. Wir haben sie viel zu normal gezeigt. Wenn sie zu normal sind, denken die Leute, warum haben wir eine Royal Family? Sie sind doch genau wie wir, wie jedermann. Das ist schon immer das Dilemma dieser Familie. Präsentieren wir uns als etwas Besonderes oder als normal? Zwischen diesen Polen bewegt sich alles. Ein Teil dieser Dynamik sind die Protokolle im Palast, die Verbeugungen und Knickse, die Ansprache mit den richtigen Titeln. Damit zeigen sie, sie sind etwas Besonderes. Gleichzeitig denken viele Menschen, sie sind mit all dem auch sehr weltfremd. Prinz William und Kate arbeiten etwa daran, das Knicksen wieder aufleben zu lassen. Sie tun dabei Dinge, die die Queen niemals gemacht hätte. Prinz Charles, der jetzige König, auch nicht. Sie bewegen sich auf eine europäische Version der Monarchie zu. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, denn in Wirklichkeit ist es verdammt kompliziert. Im Buch gibt es ein kurzes Kapitel über die Reihenfolge des Knicksens innerhalb der Familie, wer sich vor wem verbeugt. Da sind 12 Frauen aus der königlichen Familie in einem Raum und es gibt eine Knicksordnung. Das ist sehr kompliziert. Und ebenso lächerlich. Wenn die Dinge nicht mehr im Einklang mit dem Zeitgeist sind, werden sie lächerlich. Man muss beim Zeitgeist bleiben und zugleich die Mystik, das Rätselhafte irgendwie bewahren.
When these things get out of joint with the Zeitgeist, they become ridiculous and you have to stay in the Zeitgeist but somehow preserve the mystique.
Sie erzählen das Leben der Queen gerne aus der Perspektive von Wegbegleitern, Zuschauern, Menschen, die auf die eine oder andere Weise mit ihr verbunden waren. Da ist zum Beispiel Alatea Fitzalan Howard, die sich so sehr wünschte, einmal Hofdame der Königin zu sein. Was ist das Interessante an den Perspektiven von Menschen wie ihr, den Zuschauerinnen?
Yes, well, actually, with this person, Alatea Fitzalan Howard, who was a sort of family friend of them during the war, and she always hoped to be a lady in waiting.
Alatea Fitzalan Howard war eine Art Freundin der Familie während des Krieges. Sie hoffte so sehr, dass sie Hofdame werden könnte. Solche Menschen gibt es auch im Beatles-Buch. Zum Beispiel der Schlagzeuger Pete Best. Diese Menschen sind hochinteressant. Sie stehen im Schatten von berühmten Personen. Und das geht dann für sie irgendwie völlig schief. Alatea Fitzalan Howard, die Freundin aus Kindertagen, war während des Krieges auf Schloss Windsor. Die königliche Familie lebte wegen der deutschen Luftangriffe dort. Und sie stellte sich immer vor, eines Tages werde ich Hofdame sein. Eigentlich ja eine eher bescheidene Ambition. Aber dann wurde sie das nicht. Vielleicht, weil sie katholisch war. Und das hat ihr Leben so verfinstert. Dieser tiefsitzende Ehrgeiz. Sie lebte ja noch weitere 60 Jahre. Ich habe mit Vergnügen die vielen, vielen Biografien über die Queen gelesen. Einige davon sind durchaus gut, aber eigentlich gehen sie nicht so sehr in die Tiefe. Sie thematisieren nicht, wie sich ihre Existenz auf das Leben all derer auswirkt, die nicht im Blickfeld stehen. Da wird es hier eigentlich interessant. Es ist zum Beispiel spannend, wie die Menschen die Queen wahrgenommen haben. Sie trat ja überhaupt nicht pompös auf. Sie war in keiner Weise furchteinflößend. Aber selbst weltgewandte Menschen reagierten entsetzt bei der Vorstellung, ihr zu begegnen. Zum Beispiel, wenn sie einen Orden bekommen sollten. Die Queen lud auch regelmäßig zu kleinen Mittagessen ein. Ein paar Menschen, Industrielle zum Beispiel, oder wichtige Persönlichkeiten aus der Kunstwelt. Den Gästen wurde geraten, dass sie noch einmal auf die Toilette gehen sollten, bevor die Queen den Raum betrat. Denn manchen passierte da ein kleines Malheur. So verängstigt waren die Leute. Sogar Republikaner und sehr taffe Leute wurden in ihrer Gegenwart nervös. Obwohl die Queen eigentlich eher schüchtern und zurückhaltend war, plötzlich wirkte sie furchteinflößend.
In a way and timid and suddenly didn't mean to be frightening, but she was.
Sie spielen in Ihrem Buch mit ganz unterschiedlichen Erzählformen. Zum Beispiel schreiben Sie aus allen Weihnachtsansprachen der Queen eine einzige und Sie erzählen dann und wann von Ihren Träumen mit der Queen. Auch eine interessante Form der Begegnung. Warum eigentlich?
Well, I think maybe some people have said I put too many dreams in my own, because obviously dreams are very boring.
Einige Leute meinen, es sind zu viele Träume im Buch. Heute Morgen erzählte ich meiner Frau von einem Traum, den ich hatte. Ihre Augen wurden innerhalb von 5 Sekunden glasig. Auch das ist eine Besonderheit der Queen. So viele Menschen haben von ihr geträumt. Ich habe die genauen Zahlen nicht parat. Etwa die Hälfte der Menschen in England hat von der Königin geträumt. Meine eigenen Träume waren dabei sehr typisch. Ich laufe spärlich bekleidet vor ihr herum. Oder ich bringe ihr Haus in Unordnung. Zum Beispiel Schloss Windsor. Mir ist nicht klar, dass ich zuvor durch Schlamm gelaufen bin. Und dann fällt lauter Schlamm auf den Boden. Mit Freuds Begriffen könnte man sagen, die Queen ist das Über-Ich und der Traum das Es. Die schlimmsten Dinge kommen zum Vorschein. Das Unbewusste tritt in ihrer Gegenwart hervor. Ansonsten erzähle ich von Menschen, die bekannter sind als ich. Zum Beispiel vom amerikanischen Schriftsteller Paul Theroux. Er berichtet von einem erotischen Traum mit der Queen. Das war keineswegs ungewöhnlich. Und es zeigt, so groß war ihr Einfluss.
Von den Träumen zurück zur Realität und zu Begegnungen mit der Queen, ein zentrales Thema im großen Buch von Craig Brown. Wer zu Gast bei ihr war, hatte es nicht leicht. Oliver Stokowski liest aus Q, das unglaubliche Leben der Queen.
Viele Menschen, vielleicht sogar die meisten, die mit der Queen zusammentrafen, fürchteten hinterher, sie könnten zu viel gesagt haben oder zu wenig. Sie könnten zu aufdringlich, zu offenherzig, zu reserviert oder schlichtweg zu durchgeknallt gewirkt haben. Die persönliche Begegnung mit dem bekanntesten Gesicht der Welt wirkte auf viele wie ein starkes Aufputschmittel, das sie großspurig und weitschweifig werden ließ. Im Jahr 1969 fragte die Queen den frisch ernannten US-Botschafter Walter Annenberg, wo er und seine Frau denn wohnten. Seine Antwort: »Wir residieren in der Botschaft, wiewohl natürlich aufgrund der bestehenden, partiellen Sanierungs- und Renovierungsbedürfnisse gewisse Unannehmlichkeiten vorliegen.« Dummerweise wurde dieser Wortwechsel von einem Kamerateam der BBC gefilmt. Und heute hat man von Annenberg, der in seinem Leben bestimmt viele kluge Sachen gesagt hat, am ehesten noch dieses grenzabsurde Geschwafel in Erinnerung. Manche blieben lieber still. T.S. Eliot zum Beispiel, der Dichter und spätere Literaturnobelpreisträger, saß anlässlich einer Lesung kurz vor dem 17. Geburtstag der jungen Prinzessin Elizabeth neben dieser und sagte lieber nichts, obwohl er insgeheim glaubte, dass sie beide etwas gemeinsam hätten. Zu einer Unterhaltung kam es nicht. Sie sagte nichts. Und ich dachte, dass sie langsam vielleicht etwas zu alt sei, um unaufgefordert angesprochen zu werden. Mir lag auf der Zunge zu sagen, dass ich just so gelangweilt sei wie sie. Aber das wäre vielleicht nicht ganz das Richtige gewesen. Oft genug aber brachte die Gegenwart ihrer Majestät selbst ihre souveränsten Untertanen dazu, absoluten Käse von sich zu geben. Bei einem Empfang des Buckingham Palace aus Anlass der British Book Week wurde die Schauspielerin Miriam Margolyes von der Queen angesprochen. Die, ihre Handtasche wie eine Granate unter den Ellbogen geklemmt, auf einmal vor ihr stand. »Und was machen Sie beruflich?«, fragte die Queen. Margolyes spürte förmlich, wie das Blablabla in ihr aufstieg. Und dann holte ich, anstatt einfach wie ein normaler Mensch zu sagen, »Majestät, ich bin eine Schauspielerin, die auch Hörbücher aufnimmt«, tief Luft und erklärte,
Eure Majestät, ich bin die beste Geschichtenvorleserin auf der ganzen Welt. Margalies zufolge schaute die Queen sie daraufhin nur an, rollte mit den Augen, seufzte dann und drehte sich zu der Frau, die neben Margalies stand. »Und was machen Sie beruflich?« Die Frau fing an zu erklären, dass sie zur frühkindlichen Leseförderung forsche und insbesondere legasthenischen Kindern helfen wolle. Dazu hatte sie eine neue Methode entwickelt, bei der die Wörter in unterschiedlichen Farben gedruckt würden. Da mischte sich Margalies lautstark ein. »Ach, wie interessant! Das war mir alles noch gar nicht bewusst!« An diesem Punkt drehte die Queen sich zu Margalies um und sagte scharf, »Seien Sie still. Entschuldigen Sie vielmals, Majestät, da ist meine Begeisterung mit mir durchgegangen«, meinte Margalies kleinlaut. Die Queen fing dann an, den Zuhörern von einer Mädchenschule im Londoner Norden zu erzählen, die sie am Morgen desselben Tages besucht hatte. Gute Lehrerinnen und Lehrer seien ja so wichtig. »Aber Majestät«, grätschte Margalies wieder dazwischen. »Es ist ja unser großes Glück, dass wir in England geboren sind und Englisch unsere Muttersprache ist.« Dann setzte sie zu einer langen und gewundenen Rede darüber an, wie großartig es sei, Keats, Austen und Konsorten im Original lesen zu können, und schloss mit dem Ausruf, »Stellen Sie sich doch einmal vor, Majestät, wir wären in Albanien zur Welt gekommen.« Ein alarmierter Ausdruck trat in das Gesicht der Queen. Jetzt sah sie ernstlich besorgt aus und entfernte sich einige Schritte. Sie schien bestrebt, einen gewissen Sicherheitsabstand zwischen sich und diese offenbar Geisteskranke zu bringen. Sie drückte ihre Handtasche sogar noch fester an sich als zuvor und murmelte, ja, ja, wie zu sich selbst, bevor sie dann eilig im Getümmel verschwand. Kam der Queen jemals der Gedanke, dass die meisten ihrer vielen Untertanen geisteskrank sein könnten? Im Jahr 1956 nahmen Lady Annabel Burleigh und ihr Mann Mark an einem großen Empfang teil, bei dem auch die Queen anwesend war. Als sie den Saal betraten, schnappte Lady Annabels alter Freund Patrick Plunkett sie am Arm. Er war damals der stellvertretende Haushofmeister der Queen. »Da bist du ja«, rief er. »Komm mit, ich stell dich der Queen vor.« Lady Annabel, völlig überrumpelt, fiel nur ein einziges Gesprächsthema ein. »Hunde.« »Ma'am, wir haben einen Zwergdackel, der heißt Noodles. Den lieben wir über alles und verhätscheln ihn. Er darf jede Nacht in unserem Bett schlafen«, brach es aus ihr hervor. Da wandte die Queen sich dem Ehemann Mark zu, der dabei stand und seinen eigenen Text offenbar vergessen hatte, denn er wiederholte, wie aus der Pistole geschossen, »Ma'am, wir haben einen Zwergdackel, der heißt Noodles, den lieben wir über alles und verhätscheln ihn, der darf jede Nacht in unserem Bett schlafen.« Die Queen erinnerte sich Lady Annabel später an diese traumatische Szene, nickte einfach und lächelte. Im Dezember 1968 reiste der 73-jährige Schriftsteller Robert von Ranke Graves von Mallorca, wo er seit vielen Jahren lebte, nach London, um aus der Hand der Queen die königliche Goldmedaille für Poesie zu empfangen. Es war, wie sie ihm verriet, das erste Mal, dass sie diese Auszeichnung persönlich überreichte. »Und ganz wunderbar haben Sie das gemacht, meine Liebe«, antwortete er. »Sie sollten das wirklich öfter tun.« Wenn der Premierminister ihm etwas anböte, meinte er dann, würde er das glatt ablehnen. Sie ließ ein sehr verständnisvolles Lachen hören, meinte Graves später. 3 Jahre zuvor, 1965, waren die Fab Four im Palast vorstellig geworden, um ihre Members of the British Empire Orden in Empfang zu nehmen. Als Teenager hatten die 4 Beatles nicht selten wollüstigen Tagträumen nachgehangen, in denen die junge Prinzessin Elizabeth die Hauptrolle spielte. Das waren eben sehr prägende Teenagerjahre, und die Queen war damals so 24 in etwa, also war sie für uns ein echtes Schnuckelchen, reflektierte Paul aus dem Abstand von einem halben Jahrhundert. Es gab da ja schon so eine gewisse Lüsternheit bei uns Halbstarken,
Wir sind mit der Liebe zur Queen also gewissermaßen aufgewachsen. Vielleicht war es ja noch ihre jugendliche Schwärmerei, die den Pilzköpfen das Hirn vernebelte. Oder vielleicht doch der Joint, den sie John Lennon zufolge vor der Ehrungszeremonie auf einer Toilette des Buckingham Palace geraucht hatten. Wie dem auch sei, ihr Gespräch mit der Queen verlief eher unangenehm. »Haben Sie in letzter Zeit viel zu tun gehabt?«, fragte die Queen. Johns Kopf war wie leer gefegt. Er konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern, was er und seine Bandkollegen zuletzt so getrieben hatten. »Nein, wir haben Urlaub gemacht«, antwortete er. Tatsächlich waren sie im Tonstudio gewesen und hatten an den Songs für ihr Album Rubber Soul gefeilt. Die Queen wandte sich an Paul. »Spielen Sie schon lange zusammen?« »Yeah, we've been together now for 40 years.« »Seit 40 Jahren schon«, sagte Paul und zitierte dabei den alten Music-Hall-Schlager »My Old Dutch«. »And it don't seem a day too much«, setzten Ringo und Paul die Zeile im Chor fort. »Uns scheint's kein Tag zu viel.« Die Queen wirkte perplex. Offenbar verstand sie die Anspielung nicht. »Sie haben die Gruppe ins Leben gerufen, nicht?«, fragte sie Ringo. »Nein«, antwortete der Schlagzeuger, »das waren die. Ich bin als Letzter dazugestoßen. Es ist mir jedenfalls ein Vergnügen, Ihnen diese Auszeichnung zu verleihen«, sagte sie. Und damit war die Audienz beendet. Anschließend posierten die vier Jungs aus Liverpool mit ihren Orden bei einer Pressekonferenz. »Sie war wie eine Mutter zu uns«, sagte John. »Sie war so warm und herzlich. Sie hat es wirklich geschafft, uns unsere Befangenheit zu nehmen.«
Die Fab Four zu Gast im Palast, eine von vielen Begegnungen mit der Queen, gelesen von Oliver Stokowski. Der Literaturpodcast Buchgefühl mit rotem Teppich zum 100. Geburtstag von Queen Elizabeth am 21. April. Eine andere schöne Begegnung hier im Gespräch mit Craig Brown. Die Queen ist zu Gast im Kino bei der Premiere von Viscontis Tod in Venedig, der Verfilmung der berühmten Novelle von Thomas Mann. Was zeigt diese Episode über sie?
Well, I hope each chapter illuminates something of the Queen's character.
Jedes Kapitel soll einen anderen Teil vom Wesen der Queen beleuchten, von ihrem Charakter. Auch das über ihren Besuch der Filmpremiere von Tod in Venedig von Visconti. Es geht darin um Gustav von Aschenbach, der fasziniert ist von einem hübschen Jungen und der dann stirbt aufgrund einer Epidemie. Wie Sie wissen, ein sehr schöner und langer Film. Die Queen war so gar keine Freundin der Hochkultur. Sie mochte Gilbert und Sullivan, seichte Musicals, Komödien, so etwas. Dann saß sie in der Premiere von Tod in Venedig mit Visconti und den ganzen Stars. Nach 2,5 Stunden war es vorbei. Die Lichter gingen an und sie wandte sich an eine Person und sagte, »Nun, das war ein bisschen düster, oder?« Das ist ganz und gar ihr Stil. Sie würde sowas nie absichtlich machen. Zum Regisseur hätte sie das auch nie gesagt. Das war eine private Äußerung gegenüber jemandem, der die Familie kannte. Die Queen wäre nie mit Absicht unhöflich gewesen. Aber es ist ihre Sicht auf die Kunst. Sie mochte keine düsteren Sachen. Ihr größtes Interesse galt Pferden und Hunden. Das waren Dinge, die sie belebten. Alles andere fand sie etwas mühsam.
Mit den Pferden und den Corgis sind zwei zentrale Themen im Leben der Queen angesprochen. Unter anderem haben sie sich die Mühe gemacht, die Stammbäume der Corgis zu ergründen. Eine Wissenschaft für sich und ein herrliches Kapitel. Warum hatten Pferde und Corgis eine so große Bedeutung für die Queen?
Well, I think... it's hard exactly to tell why, but they certainly did. She had up to 12 corgis at a time.
Das ist nicht leicht zu beantworten, aber es war so. Die Queen hatte bis zu 12 Corgis. Das war sehr exzentrisch. Auch wenn sie ein großes Haus hatte und Menschen, die sich um die Hunde kümmerten, wenn sie selbst nicht da war. Wenn ihr Nachbar 12 Corgis oder auch 12 Hunde einer anderen Rasse hat, würden sie denken, diese Person ist ja wohl verrückt.
Die Corgis mochte sie vermutlich auch, weil sie chaotisch waren. Man kann sie nicht besonders gut erziehen. Sie beißen ständig Leute. Es floss also viel Blut. Oder die Leute stolperten über sie. Einmal ist ihr Mann Prinz Philipp über einen Corgi gefallen. Er sagte zu ihr: Warum hast du so viele Corgis? Und sie antwortete: Ach, Philipp, sie lassen sich so schön sammeln. Und sie mochte wohl auch das Chaos. Um sie herum war alles penibel organisiert. Mit den Corgis gab es dann auf schönste Weise ein bisschen Chaos. Das gefiel ihr. Von den Pferden, den Rennpferden, war sie begeistert. Ich glaube, sie erlaubten es der Queen, auch sich mit anderen Menschen zu messen. Sie war ja nun einmal die reichste Frau der Welt und die berühmteste. Es gab für sie keinerlei Notwendigkeit, sich mit anderen zu messen. Es gibt da eine interessante Episode. Sie zeigt, die Queen konnte sich auch sehr irren. Ein Trainer ihrer Rennpferde verunglückte bei einem Sturz. Er war anschließend gelähmt. Viele hielten danach zu ihm und sagten: Du kannst das weitermachen. Sie aber entließ ihn. In der Rennszene gab es daraufhin einen großen Aufschrei. Sie machte einen Rückzieher. Das zeigt, wie wettbewerbsorientiert die Queen war. Der Pferderennsport war der einzige Bereich, in dem sie das ausleben konnte. Genau das habe ich in jedem Kapitel versucht, aus einem unerwarteten Blickwinkel ein neues Licht auf die Queen zu lenken. Shed a new light, a little spotlight from some unexpected angle.
Den Corgis wollen wir mit Freude die dritte Lesung in dieser Buchgefühl-Ausgabe widmen. Oliver Stokowski, Schauspieler am Residenztheater München, liest für uns von den vierbeinigen chaotischen Lebensbegleitern. Regie Irene Schuck, Technik Christiane Gerhäuser-Kamp und Robin Old. Die Hunde ihrer Majestät.
Paul Burrell berichtet von einem Scherz, der unter den Palastbediensteten die Runde machte. Was ist für die Queen das Wichtigste auf der Welt? Pferde, Hunde, Prinz Philipp und ihre Kinder in dieser Reihenfolge. Das ist natürlich ein bisschen unfair, wendet er ein. Für Pferde und Hunde kann sie sich aber vielleicht einfach mehr begeistern. Einer ihrer vielen Premierminister fragte sie einmal, wie sie ihre diversen Hunde überhaupt noch auseinanderhalten könne. Die brüske Antwort: Bringen Sie etwa Ihre Kinder durcheinander? Penny Junor, zitiert Pamela Hicks, die frühere Hofdame der Queen. Die Queen ist eine Person, die ihre Privatsphäre sehr schätzt, eine Einzelgängerin. Sie sehnt sich danach, allein in einem Zimmer zu sitzen. Die Hunde, die Pferde, ihr Ehemann. Sie hat wenig Freunde, und wenn sie zwischen den Hunden, den Pferden und ihren Freunden wählen müsste, steht ganz außer Frage, wofür sie sich entscheiden würde. Wer sie kannte, verglich ihren Charakter gern mit dem einer ganz normalen Frau aus dem englischen Landadel, direkt, zurückgenommen, nüchtern, bodenständig. Aber zugleich würde man wohl jeden, den eine Eskorte von 10 Corgis auf Schritt und Tritt begleitet, als hoffnungslos exzentrisch betrachten. Prinz Philipp konnte es nicht ausstehen, wenn die Hunde ihm zwischen die Füße sprangen. »Mistviecher, wieso hast du so viele?« fuhr er die Queen einmal an. »Aber Liebling, sie eignen sich so zum Sammeln«, entgegnete sie. Gegen ein Kerngebot der britischen Oberschicht verstieß die Queen immer wieder, indem sie ihre Corgis mit Leckerbissen vom Esstisch fütterte. Toast beim Frühstück, Scones am Nachmittag und ansonsten mit allem, was den Menschen zum Mittag- oder Abendessen serviert wurde. Auch Hundeleckerlis hatte sie immer greifbar und verteilte sie großzügig beim leisesten Anzeichen eines Bettelns. Nach einem geselligen Mittagessen in Windsor Castle 2008 lobte der damalige Gesundheitsminister Alan Johnson gegenüber seinem Kabinettskollegen Paul Murphy, der auch mit von der Partie gewesen war, den außerordentlich guten Käse, der zum Abschluss des Essens gereicht worden war, und diese ungewöhnlichen dunklen Cracker, die es dazu gab. Sagenhaft! Murphy darauf trocken. Die dunklen Cracker waren für die Hunde gedacht. Wie Major Burgess, der Adjutant von Queen Mom, berichtet, wurde dieser Fauxpas des Öfteren begangen, woran die Queen und ihre Mutter nicht ganz unschuldig waren. Immer wieder mal fanden Gäste ein paar von diesen ominösen Crackern auf ihrem Teller vor. Und man konnte sie beobachten, wie sie nervös in die Runde schauten, um zu sehen, ob von den anderen Geladenen vielleicht jemand wüsste, was das ist. Und dann nahmen sie einen davon mit spitzen Fingern auf und knabberten vorsichtig daran. In diesem Moment riefen die Queen oder Queen Mom mit lauter Stimme: »Nein, nein, halt! Die sind für die Hunde!« So gut wie jeder Gast machte diesen Fehler. Sie hielten die Hundekuchen für einen etwas ungewöhnlichen Zwischengang. Die Damen hätten natürlich von vornherein darauf hinweisen können, sobald die Dinger verteilt wurden. Aber da ging ihre spitzbübische Ader wohl mit ihnen durch. Die Corgis waren auch ein Thema, bei dem die Queen ins Plaudern, um nicht zu sagen ins Schwafeln, kommen konnte. Wie gern hat sie nicht den Leuten erzählt, dass diese kleinen Energiebündel ursprünglich als Hütehunde für Rinder in Wales gezüchtet wurden, wo man sie auch Healers, Fersenbeißer, nannte, weil sie die Rinder gern mal von hinten in die Füße zwickten, um sie in Bewegung zu halten. Bisweilen war zu hören, die Corgis der Queen seien ein Teppich auf Beinen. Ein ganz schön gefährlicher Teppich, eine Stolperfalle, die schubst und beißt. Menschliche Fußgelenke sind ein brauchbarer Ersatz, wenn Rinderhufe fehlen. Das haben von den Hausangestellten der Königin nicht wenige leidvoll lernen müssen, meint Andrew Parker Bowles. In solchen Fällen schlug die Queen sich selbstredend immer auf die Seite ihrer Corgis. Ein Höfling, der gerade einen Biss in den Knöchel kassiert hatte, wurde von ihr abgekanzelt. »Was wollen Sie denn?« blaffte sie den Mann an. »Sie sind ihm auf die Zehen gestiegen.« »Also, weshalb wollten Sie mich sprechen?« Die Corgis der Queen waren auf eine Weise rebellisch, wie sie es niemals hätte sein können. Das Toben und Lärmen der Hunde war für die Monarchin eine Zuflucht, die Teilnahmslosigkeit der Tiere ein Trost. Anders als die Menschen waren sie kein bisschen beeindruckt, wenn ihre Majestät den Raum betrat. Selbst die Kinder der Queen mussten ihr mit Ehrerbietung begegnen, mussten sich vor ihr verneigen oder knicksen, immer einen Schritt hinter ihr gehen und so weiter. Das Verhalten der Corgis dagegen wurde durch nichts eingeschränkt, gedämpft oder kanalisiert. Jeder Respekt war ihnen fremd. Wenn sie in ein Zimmer stürzten, ließ die Queen ihnen den Vortritt und nicht umgekehrt. Wenn ihnen gerade nach Bellen war, dann bellten sie eben. Und sie wiederum, die nun endlich nicht mehr auf Höflichkeiten achten musste, bellte durchaus zurück. Als Gordon Brown in seiner verhältnismäßig kurzen Amtszeit als Premierminister mit der Familie auf Schloss Balmoral zu Gast war, empfand er die Queen zwar als eine sehr zugewandte Gastgeberin, musste aber feststellen, dass sie ihren Hunden gegenüber durchaus gereizt reagieren konnte. Ihre Corgis sprangen um sie herum und unsere Jungs waren zu gleichen Teilen begeistert und schockiert, als sie einen der Hunde anfuhr. »Halt die Klappe!« Vielleicht boten die Corgis vor allem eine Ablenkung von den vielfältigen Einschränkungen einer derart förmlichen und vorherbestimmten Existenz. Sie setzt die Hunde nicht nur ein, um anderen die Befangenheit zu nehmen, sondern auch, um ihr eigenes Unbehagen zu lindern, beobachtet Penny Juna sehr treffend. Wenn im Gespräch eine peinliche Pause auftritt, wendet sie sich einfach einem der Hunde zu, um das Schweigen zu überbrücken, oder verteilt an sie einen Happen von ihrem eigenen Teller. Der Karikaturist Matt Pritchett war 2006 zu einem Mittagessen im Palast geladen. Während er zusammen mit den anderen Gästen auf das Eintreffen der Queen und ihres Prinzgemahls wartete, ging er nicht ohne eine gewisse Nervosität im Kopf noch einmal durch, was er bei der bevorstehenden Begegnung sagen könnte. Doch dann war eine Fanfare aus Corgi-Gebell zu hören, daraufhin Schritte, dann gingen die Türflügel auf, und da waren sie. Einen Moment lang war ich sprachlos, aber im Handumdrehen brachten sie die Leute im Raum zum Reden und lösten mühelos jegliche Spannung, bis alle sich einfach blendend amüsierten. Ich glaube, das war eine ihrer vielen Begabungen. Sie wusste, dass jeder, der sie traf, in dieser Situation sozusagen einen inneren Zusammenbruch erlitt. Da war es an ihr, die Leute subtil zu entspannen, und zwar schnell. Die Corgis konnten auch einen Ausweg bieten, wenn man allzu schmerzliche oder belastende Gesprächsthemen vermeiden wollte. David Nott ist als Chirurg an 3 Londoner Krankenhäusern tätig. Jedes Jahr geht er für 2 Monate in verschiedene Kriegsgebiete, um dort die Opfer der Gewalt kostenlos zu behandeln. Er ist in Bosnien gewesen, im Gazastreifen, in Afghanistan und Syrien. Bei einem Einsatz in Aleppo 2014 musste er in einem improvisierten OP-Zelt arbeiten, oft mit Taschenlampen als einziger Beleuchtung, während ringsherum Bomben detonierten. 10 Tage nach seiner Rückkehr war er zu einem der königlichen Lunches für besonders verdiente Persönlichkeiten eingeladen. »Wie ich höre, sind Sie gerade aus Aleppo zurückgekehrt?« begann die Queen das Gespräch. In Notts Kopf überschlugen sich die Erinnerungen an einen Tag, an dem 7 Kinder aus derselben Familie zu ihm ins Krankenhaus gebracht worden waren. Ihre Mutter war getötet worden. Einem Jungen hatte eine Explosion die Gesäßbacken weggerissen. Die weißgrauen Kleckse auf seinem Gesicht waren einmal das Gehirn seiner Schwester gewesen. Jetzt spürte er, wie er von seinen Emotionen derart überwältigt wurde, dass er die einfache Frage der Queen nicht beantworten konnte. Ich merkte, wie meine Unterlippe bebte. Ich brachte kein Wort heraus. Schweigend und zitternd starrte er die Wand an. Es war nicht so, dass ich nicht mit ihr hätte sprechen wollen. Ich konnte nicht. Ich konnte kein Wort sagen. Sie hat das alles wahrgenommen. Und dann fragte sie, soll ich Ihnen helfen? Ich weiß noch, dass ich dachte, wie um alles in der Welt soll die Queen mir jetzt helfen? Da hat sie angefangen, von ihren Hunden zu erzählen, hat gefragt, ob ich sie mal sehen wollte. Gern, sagte ich. Ich musste mich sehr zusammennehmen, damit ich nicht anfing zu weinen und laut zu schluchzen. Einer von den Dienern kam und brachte die Corgis mit. Dann wurde eine silberne Dose mit Schraubverschluss gebracht, auf der Hundekuchen stand. Die Queen schraubte die Dose auf und meinte, warum füttern wir nicht die Hunde? Das haben wir dann auch gemacht. Bestimmt eine halbe Stunde lang, haben Leckerchen verteilt und die Hunde gestreichelt, während sie mir alles über sie erzählte und wir einfach plauderten. Und das hat sie alles gemacht, weil sie wusste, dass ich schwer traumatisiert war. Es war einfach unglaublich menschlich von ihr, wie sie in dieser Situation reagiert hat.
Man merkt, Craig Brown liebt es so sehr, mit den Formen zu spielen und so viele verschiedene Blicke zu ermöglichen. Ein eigenes Kapitel seiner Biografie widmet sich etwa der Sprache der Queen, ihrem Akzent. Was können wir entdecken, wenn wir sie sprechen hören?
I'd be interested in the translation, because it's almost untranslatable.
Ich bin auf die Übersetzung gespannt, denn das ist sehr schwer. Ich verwende phonetische Begriffe und ich weiß nicht, wie viel das deutsche Publikum versteht. Ihr Akzent hat sich von ihrem 5. Lebensjahr bis zu ihrem Tod kaum verändert. Sie hat im Grunde 90 Jahre lang in der gleichen Art gesprochen. Es war ein altmodischer englischer Akzent.
It was slightly nasal and clipped and a bit like this.
And in some ways it was different. In mancher Hinsicht war das anders als bei den Adeligen. Weil die viel Zeit haben und alle an ihren Lippen hängen, sprechen sie langsamer und gezogener.
Slower and more drawly and like that. She was actually a bit like that. So and she was imitated a lot.
Die Queen wurde oft imitiert. Im hohen Alter und nach ihrem Tod hat man sie diesbezüglich mit weitaus größerem Respekt behandelt. Aber in den 1970er und auch in den späten 1960ern war sie eher eine Figur, über die man sich lustig machte. Viele Komiker imitierten ihren Akzent. Also gebe ich im Buch einen kleinen Einsteigerkurs. So spricht man wie die Queen.
A beginner's guide on how to talk like the Queen. Yeah, it's one of the. Maybe I should have done more.
Vielleicht hätte ich noch mehr spielerische Kapitel dieser Art schreiben sollen. Aber während ich am Buch arbeitete, starb die Queen. Und mit ihrem Tod wurden uns ihre Tugenden bewusst, ihre Ehrlichkeit und Verlässlichkeit. Und das wurde dann wichtiger. Wer weiß, wenn ich das Buch jetzt schreiben würde, hätte ich vielleicht mehr Spaß mit ihr.
Die Queen ist 2022 gestorben und man kann sagen, die ganze Welt hat daran Anteil genommen. Inwiefern markiert ihr Tod das Ende einer Ära, eines Zeitalters?
I think in one way she changed the royal family and probably her descendants won't approve of it.
Sie hat die königliche Familie in gewisser Weise verändert. Ihre Nachkommen sind wahrscheinlich der Beweis dafür. Sie war tugendhaft, hatte keine Affären, stahl kein Geld. Sie war keine machtgierige Person. Sie war ein sehr anständiger Mensch. Die Diener ihrer Vorfahren, zum Beispiel von Queen Victoria oder Edward VII., pflegten gerne zu sagen, wie furchtbar alles sei. Und auch die von ihren Nachfahren, wie etwa Prinz Andrew. Soweit ich das sehen kann, gab es keinen einzigen königlichen Bediensteten, der die Queen nicht respektierte. Sie behandelte die Menschen gut. Es ist auch ihr Vermächtnis, dass alle ihre Nachfahren, die zukünftigen Monarchen, tugendhaft sein müssen. Und das auf eine Weise, die es zuvor nicht gab. Jemand wie Heinrich VIII. Konnte seinen Ehefrauen die Köpfe abschlagen lassen und ist dennoch König geblieben. Niemand hätte ihm gesagt, Sie sind jetzt nicht mehr König. Nach der Regentschaft der Queen ist das anders. Wenn zum Beispiel Prinz Andrew der Erstgeborene wäre und jetzt auf dem Thron säße, das wäre das Ende der Monarchie. Die Monarchie steht auf einem spürbar wackeligen Boden. Sie kann nur existieren, wenn die Mitglieder der königlichen Familie ein moralisches Leben führen. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch so sein wird. Die Menschen denken, die Monarchie sei unvermeidlich. In der langen Regierungszeit der Queen wurde nie über die Frage der Monarchie im Parlament diskutiert. Es gab nur ein paar Sozialisten, ein, zwei Leute, die das mal einbringen wollten. Man nannte sie dann Republikaner. Heute fragen sich vermutlich 50% der Menschen in Großbritannien, was soll die Monarchie überhaupt? Das ist nicht die Schuld der Königin. Sie hat die Vorstellung etabliert, dass man ein guter Mensch sein muss, um Königin oder König zu sein.
And that's not the Queen's fault, but I think she has established the idea that you have to be a good person to be a monarch.
Sie erzählen die Geschichte ihres Lebens auch am Beispiel von sonderbaren Devotionalien, darunter ein Stück Hochzeitstorte von Prinzessin Anne, das hübsch verpackt auf einer Auktion angeboten wurde. Was können wir entdecken, wenn wir eine solche Auktion besuchen?
Well, I like to in my books, and I did it with the Beatles book, you might remember, you know, I went to John and Paul's house, so I did a tour.
So etwas mag ich sehr. Das habe ich auch im Beatles-Buch gemacht. Ich bin zum Haus von John und von Paul in Liverpool gefahren. Oder ich habe eine Tour durch Hamburg gemacht mit einem Guide. Ich mag es, mich im Buch selbst ein wenig herauszufordern. Und die Versteigerung war sehr lustig. Das Auktionshaus ist nicht weit von unserem Zuhause. Und dann gab es dieses Stück Torte von der Hochzeit von Prinzessin Anne aus dem Jahr 1974, glaube ich. Sie hat inzwischen ja noch einmal geheiratet. Dann erlebt man den ganzen Wahnsinn des Bietens. Ich selbst bin ausgestiegen. Hätte ich 10 Pfund mehr geboten, wäre das Tortenstück meins. Die insgesamt 80 Pfund hätte ich sicher auftreiben können. Mal ganz ehrlich, wer will ein Stück stahlharte Hochzeitstorte? Trotzdem würden Sie sagen, das ist von Prinzessin Anne. Bei den Beatles wäre das nicht anders. Wenn Sie ein Stück von der Hochzeitstorte von John und Yoko angeboten bekommen, wäre das mehr wert. Vielleicht 20.000 Pfund. Die Royal Family wirkt dagegen recht bescheiden. Solche Kapitel geben meinen Büchern eine gewisse Leichtigkeit. Ich kann vielleicht damit auch zeigen, dass ich kein sachlicher, akademischer Schriftsteller bin. Ich kann mich mit dem menschlichen Wahnsinn der Monarchie beschäftigen und den Irrsinn der vielen Ereignisse vorführen.
Just in the craziness of events, yeah.
Und wie kann ich mir dieses Stück Hochzeitskuchen konkret vorstellen?
You see, if I bought it, I'd be able to show it to you now.
Hätte ich es ersteigert, könnte ich es Ihnen zeigen. Ich könnte es nach Deutschland schicken. Und Sie könnten es essen, mit Sahne.
I suppose they are very big, though, because they have lots of guests.
Die Torten waren vermutlich sehr groß, denn sie hatten viele Gäste. Vermutlich haben sie jedem Gast ein Stück in einer Schachtel mitgegeben, als Andenken. Einige der Gäste waren damals vielleicht sehr wohlhabend. Dann kamen schlechte Zeiten und sie dachten, ich muss den Kuchen ins Auktionshaus bringen. Ich brauche 80 Pfund.
Q, das unglaubliche Leben der Queen von Craig Brown. Ein Buch voller schöner Geschichten und, das würde ich sagen, viel länger haltbar als ein Stück royale Hochzeitstorte gut verpackt. Seine Bücher erscheinen in deutscher Übersetzung bei C.H. Beck. Mit freundlicher Genehmigung des Verlages dürfen wir die Lesung hier präsentieren im Podcast Buchgefühl, heute zum 100. Geburtstag der Queen am 21. April. Ich wäre ja neugierig, welche Geschichte verbinden Sie mit dieser Königin? Wenn Sie Lust haben, schreiben Sie mir über bayern2.de. Nächste Woche hier die Geschichte eines globalen Umweltskandals und seiner Vertuschung. Die Vergiftung der Welt heißt das Sachbuch der US-amerikanischen Journalistin Mariah Blake. Eine David-gegen-Goliath-Geschichte. Buchgefühl-Host Marie Schöss stellt die Autorin vor. Ich bin Nils Beindker. Danke fürs Begleiten. Hier verneige ich mich einmal.
Sounds. Manche sagen, Leni Riefenstahl war die größte Filmemacherin aller Zeiten. Sie selbst war überzeugt davon.
Solche Kritiken haben Sie noch nie in Ihrem Leben gelesen. Überall, wo eine Leinewand ist, muss man den Film zeigen. So war das.
Einziges Problem? Ihre legendären Filme hat sie nicht für Hollywood gemacht, sondern für Adolf Hitler.
Und wissen Sie, was passiert ist? Es wurde ein Riesenerfolg und jedes Mal, wenn der Hitler erschien, haben die Leute geklatscht.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Riefenstahl versucht, ihre Rolle in der Nazi-Diktatur kleinzureden, sich rauszureden.
Ach, das hat doch kein Mensch gewusst. Wir wussten doch gar nicht von KZs.
Leni Riefenstahl war als Filmemacherin ziemlich beeindruckend. Aber wirklich unerreicht war sie als Lügnerin.
Die eigentlich große Geschichte ist die Lüge.
Riefenstahl, Influencerin des Bösen. Die ganze Serie gibt es im ARD-Podcast Alles Geschichte, in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.